Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und ich sitze wie immer natürlich nicht allein in unserem Aufnahmestudio, sondern mit Alexander Brock. Hi Alex.
Grüß dich Lena, hi.
Bevor wir starten, unsere Stammhörer kennen es ja schon, stelle ich euch noch unseren Partner vor. Diese Folge wird euch nämlich präsentiert von Crime and Investigation Play, dem Streaming-Angebot für 100% True Crime auf Amazon Prime Video Channels und auf Apple TV. Crime and Investigation Play bietet euch rund um die Uhr ein riesiges Angebot der besten True Crime Serien und Dokus. Ihr könnt das jetzt kostenlos testen auf Amazon Prime Video Channels und auf Apple TV. Ja, Alex hat uns heute einen Fall mitgebracht, der sich genau nächste Woche jährt. Denn vor 40 Jahren, am 19. Dezember 1980, kam es in dem eher ruhigen Erlangen zu einem brutalen Doppelmord. Die beiden Opfer waren alles andere als unbekannt. Alex, wer waren denn die beiden?
Ja, also bei den beiden Opfern handelte es sich um Schlomo Levin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke. Die beiden waren über Erlangens Stadtgrenzen weit hinaus bekannt. Frieda Pöschke war die Witwe des 1959 verstorbenen Erlanger SPD-Oberbürgermeisters Michael Pöschke. Der hatte seine Amtszeit von 1946 bis 1959. Ja, und Schlomo Levin, der war Mitbegründer der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. 1964 zog er nach Erlangen und wurde Vorsitzender der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg. Und hier lernte er auch die Frieda Pöschke kennen. Er setzte sich stark für einen christlich-jüdischen Austausch ein und setzte dabei auf die Aussöhnung zwischen Juden und Christen, gerade vor dem Hintergrund des Holocaust im Dritten Reich, dass er da noch nicht allzu viele Jahre zurücklag. 1976 erhielt er für sein Engagement das Verdienstkreuz Erster Klasse der Bundesrepublik. Levin engagierte sich als Rabbiner der Nürnberger Kultusgemeinde auch am antifaschistischen Aktionsbündnis. Und dieses Bündnis, das hat sich gegründet, weil in Nürnberg ein Treffen geplant war, ein Treffen von Holocaustleugnern und Neonazis. Und am Tag des Treffens war Levin der Hauptredner der Protestkundgebung des Bündnisses.
Ja, und er warnte ausdrücklich vor dem bundesdeutschen Rechtsextremismus und rief zu breiter gesellschaftlicher Solidarität dagegen auf. Und das gefiel wohl einigen Leuten nicht besonders.
Ja, davon muss man ausgehen. Und vor allem denen nicht, gegen die Levin protestierte, nämlich Neonazis und Holocaustleugner. Rechtsextremismus war nach 1945 nicht plötzlich weg. Wir erinnern uns, die Alliierten haben die Hauptkriegsverbrecherprozesse geführt hier in Nürnberg. Und das war ja nur die Spitze des Eisbergs. Es gab ja noch unter den Hauptkriegsverbrechern in weiter tieferen Ebenen gab es ja viele Leute, die dieses Gedankengut auch weiter mit sich trugen. Aber die Alliierten mussten auch auf Beamte von damals setzen, beispielsweise bei Polizei, Justiz und in anderen Bereichen, damit der Apparat auch weiter funktioniert. Also es gab viele Menschen, die da noch in Behörden agierten und auch unbehelligt blieben und trotzdem auch einiges auf dem Kerbholz hatten, was das Dritte Reich betraf. Und in den Jahren des Wiederaufbaus, also nach 1945, in den 50er Jahren, wurde versucht, das Thema auch tunlichst zu vermeiden. Die 68er Rebellen aber, die zeigten dann gezielt auf die mangelnde gesellschaftliche, politische und juristische Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und sie prangerten die Verdrängung an. In den 70er Jahren waren dann immer lauter wieder rechtsradikale Töne zu hören. Also als in einer Zeit, als linksliberale politische Zellen wie die Rote Armee-Fraktion durch Attentate und Anschläge in der Bundesrepublik schon blutige Spuren zogen. Auf der anderen Seite trat eben eine bekannte rechtsradikale Wehrsportgruppe Hoffmann auf, die in Ermreuth ihren Sitz hatte. Ermreuth ist im Kreis Forchheim. Also die Gruppe, die trat immer häufiger in Erscheinung. Und im Januar 1980 hatte dann das Bundesinnenministerium dann die Nase voll, mehr oder weniger, und hat die Wehrsportgruppe verboten. Natürlich nicht ohne Belege und ohne Begründung. Die Begründung damals vom Bundesinnenminister Baum war, die Gruppe versuche, Macht im Staate zu übernehmen, allerdings nicht auf dem Wege der Demokratie.
Sag mal, diese Wehrsportgruppe, was für eine Rolle übernimmt die denn bei dem Doppelmord?
Ja, da sollte man vielleicht erstmal nüchtern schildern, was an diesem Abend des 19. Dezember 1980 in der Ebradstraße in Erlangen passiert ist. An diesem Freitag gegen 19 Uhr klingelt es an der Tür des Bungalows von Schlomo Lewin und Frieda Pöschke. Als Lewin die Tür öffnet, steht ein Mann davor. Dieser Mann richtet eine Pistole der Marke Beretta auf den 69-Jährigen und drückt viermal ab. Lewin wird tödlich verletzt. Die Schüsse treffen ihn in die Brust, in den Arm und zweimal in den Kopf. Der Täter geht weiter ins Haus und trifft da im Bereich des Wohnzimmers auf Frieda Pöschke. Er streckt sie mit weiteren vier Schüssen nieder. Dann flüchtet er. Wer dieser Mann war, das haben die Ermittler später herausgefunden. Es handelt sich um den Rechtsradikalen Uwe Behrendt, der eben Mitglied dieser besagten Wehrsportgruppe Hoffmann war. Dass es sich hier um keinen gewöhnlichen Mord handelte, das war den Kripo-Beamten schnell klar. Also zum einen dieser Überraschungsangriff an der Haustür und zum anderen aber auch waren die beiden Opfer sehr bekannt. Also Schlomo Lewin sowieso, der sich ja ganz offen gegen Rechtsradikalismus gestellt hatte.
Ja, und unter anderem deshalb ging man von einem Attentat aus. Und das LKA übernahm daraufhin die Ermittlungen. Eine Sonderkommission, also eine SOKO, mit mehr als 30 Kriminalbeamten wurde daraufhin zusammengestellt. Aber Alex, was lieferte denn den endgültigen Hinweis? Also wie kam man auf den Täter?
Der Täter, der hatte da einen Fehler gemacht. Also zum einen hat die Spurensicherung dort am Tatort in dem Bungalow Reste eines Schalldämpfers gefunden. Zum anderen fanden die Polizisten eine Sonnenbrille. Diese Sonnenbrille, das hat man festgestellt, gehörte weder Lewin noch der Frieda Pöschke. Man ging also davon aus, dass dieser Gegenstand dem Täter gehörte. Man hat sich also die Brille genauer angeguckt und auf einem Bügel der Brille stand eingraviert ein Hinweis. Und zwar der Name des Herstellers. Es stand drauf Schubert Modell 27. Und diese Optikerfirma hatte es tatsächlich gegeben. Und zwar hatte sie ihren Sitz in Heroldsberg. In der Nähe dieser Optikerfirma, da wohnte auch dieser Wehrsportgruppenführer Hoffmann. Doch es vergingen noch weitere 5 Wochen, ehe die Ermittler die Brille sicher zuordnen konnten. Sie gehörte der Lebensgefährtin des Wehrsportgruppenanführers. Die Spur führte zu ihr nach Ermreuth, wo sich auch Behrendt aufgehalten hatte. Also wir erinnern uns, Behrendt, der Mörder dieser beiden Menschen. Doch der nutzte diese Zeit, also die Zeit dieser Ermittlungen, und flüchtete in den Libanon, wohin die Wehrsportgruppe nach dem Verbot in der Bundesrepublik auswich. Dort zog ihr Anführer Hoffmann ein paramilitärisches Camp auf. Und darüber habe ich auch, also über dieses Thema, mit unserem bayerischen Innenminister Herrmann gesprochen. Ich habe dazu ein Interview geführt.
Wenn man sich das heute vorstellt, dass ja damals diese palästinensischen Organisationen gleichzeitig mit Links- und mit Rechtsextremisten in Deutschland zusammengearbeitet haben. Es waren die gleichen Gruppierungen, die also mit der RAF zusammengearbeitet haben, wovon das öffentliche Bild Deutschlands ja Ende der 70er Jahre ganz wesentlich geprägt worden ist, nach dem sogenannten Deutsche Herbst 1977 und so weiter. Und gleichzeitig aber diese gleichen palästinensischen Organisationen auch mit Rechtsextremisten zusammengearbeitet haben und zum Beispiel die Ausbildung dieser Wehrsportgruppe Hoffmann-Leuten im Libanon quasi mitfinanziert haben und für deren Ausstattung zum Teil sorgten und dergleichen, sind es natürlich aus der heutigen Sicht schon gerade eine unvorstellbare Entwicklung. Aber nochmal, die in der Öffentlichkeit in Deutschland stand damals der Tartoral, dieser Linksextremismus, die RAF im Vordergrund. Und ich glaube, dass man einfach die Gefahr von Rechtsextremismus, von einem wirklich auch brutal, nicht nur mit Flugblättern und Kameradschaftstreffen, sondern mit auch brutalen Anschlägen agierenden Extremismus deutlich unterschätzt hat. Aber in der Tat, man muss schon davon ausgehen, oder es ist jedenfalls sehr gut möglich, dass in diesem Denken dieser Leute gerade dieses Verbot vielleicht manchmal eher angestachelt hat, jetzt müssen wir zur Tat schreiten.
Du hast nicht nur mit dem Innenminister Herrmann über den Fall gesprochen, sondern auch mit einem Ermittler von damals. Was sagt der denn zu dem Fall?
Ja, genau. Ich hatte das Glück, einen Ermittler, der heute jetzt im Ruhestand ist, kennenzulernen, der damals als junger Mensch in diese Ermittlungsgruppe kam. Sein Name ist Horst Hanschmann und er war damals 24 Jahre alt, ganz frisch also bei der Kripo in Erlangen. Und er war auch einer der ersten Polizisten, die am Tatort waren, am Tatort in dem Bungalow. Im Zuge der Ermittlungen, die das LKA dann leitete, war er Teil dieser Soko, die den Doppelmord aufklären soll. Jetzt hören wir doch mal rein, wie Horst Hanschmann vom Doppelmord überhaupt erfuhr.
Wir hatten Weihnachtsfeier von der Kriminalpolizeiinspektion Erlangen und saßen da zusammen. Der offizielle Teil war schon beendet und dann, da kann ich mich also noch ganz hervorragend erinnern, weil da gab es wieder so ein Ereignis. Ich hatte am Morgen einen uniformierten Kollegen vernommen, da war irgendeine Sachbearbeitung wegen einem Widerstand und war dann erledigt. Und nachmittags oder auf dieser Weihnachtsfeier steht der Kollege auf einmal bei mir und sagt, du, wir müssen euch alarmieren, es hat einen Doppelmord gegeben. Also der kam zu dieser Veranstaltung, die da noch im Ausklingen war. Und dann, das glaubt man natürlich erst einmal nicht. Ne? Deswegen, nachdem wir praktisch, weil die anderen Kollegen am Freitagabend, die sind ja alle zu Hause und wir waren noch in der Innenstadt, eben auf dieser Weihnachtsfeier. Das heißt, ich glaube von den Kriminalpolizisten, ich glaube, ich war der Erste oder Zweite, der am Tatort war, weil ich mich noch erinnern kann, unser Dienststellenleiter war noch da und der hat uns dann beauftragt, man muss erst einmal das Haus genau durchsuchen, weil es hätte ja sein können, dass der Täter noch da ist. Daran kann ich mich eigentlich noch sehr gut erinnern, dass wir das dann gemacht haben. Ich kann mich auch erinnern, dass es kalt war, Schnee war gelegen. So, das sind die, also diese Bilder, die habe ich noch vor Augen.
Teil dieser Soko war auch eine sogenannte Brillengruppe. Das war eine Gruppe, die bestand aus 4 bis 5 Beamten und die mussten ermitteln, wem die am Tatort gefundene Brille gehörte. Sie suchten also die Optikerfirma in Heroldsberg auf, überprüften, wie viele Brillen dieses Typs verkauft wurden und wohin die verkauft wurden. Es waren etwa 50 Gestelle dieses Typs, die teils weltweit verkauft wurden. Und Horst Hanschmann, der war eben in dieser Brillengruppe.
Und dann ist natürlich logisch, dann war das Ansinnen das, man muss jetzt praktisch jeden Käufer dieser Brille, dieses Brillengestells ermitteln. Hat er seine Brille noch oder hat er seine Brille nicht mehr? Mhm. Eigentlich ganz einfach. Und dann ging es natürlich los, die Brille ist, das weiß ich noch, weltweit verkauft worden. Ich hatte eine Spur nach Venezuela, das, solche Sachen vergisst man nicht. Und dann war ja das meistens so, dass also nicht der Bürger X oder Y in irgendeiner Stadt direkt beim Schubert gekauft hat, sondern der Schubert hat es halt an die Firma XY in wo auch immer verkauft und dort hat sie halt dann der Kunde gekauft oder es gab dann noch einmal einen Zwischenhändler. Das heißt, es war natürlich eine Sisyphus-Arbeit und jetzt kommen wir auf die moderne Technik. Damals gab es kein Handy, damals gab es kein E-Mail. Rund um die Welt telefonieren war zwar möglich, aber halt auch nicht normal. Heute würde ich halt Spur Venezuela, wenn ich das jetzt so als Beispiel nehme, dann schreibst halt eine E-Mail. Die lässt man ja wegen hier in Deutschland noch vorher entsprechend übersetzen. Dann schicke ich eine E-Mail nach Venezuela, die ist, wie wir wissen, sofort dort. Wir haben damals Briefe geschrieben, das weiß ich noch. Wo halt dann ein einheitlicher Text, wo halt dann eingesetzt, die Brille ist verkauft worden an die Firma in Caracas oder wo auch immer. Die sind dann übersetzt worden und die sind dann mit Luftpost rund um die Welt geschickt worden. Dann dauerte das erst einmal, bis die überhaupt beim Adressaten ankommen. Ne? Und dann bist du ja auf Gedeih und Verderb den dortigen Behörden oder auch dem Privatmann ausgeliefert. Also bis du eine Antwort kriegst, vergeht viel Zeit. Wenn du eine kriegst, dann hast du aus irgendeinem Land wieder keine gekriegt, dann musstest du wieder nachhaken und so weiter. Also im Vergleich zu heute, ermittlungstechnisch Steinzeit, ne?
Und am Ende blieb schließlich noch ein einziger Käufer, oder man muss besser sagen, eine Käuferin übrig. Und es war die Lebensgefährtin des Wehrsportgruppenführers in Ermreuth.
Was natürlich für einen, der das erste Jahr dieses Handwerk des Todesermittlers erlernen will, hervorragend. Das ist zwar für die Beteiligten nicht gut, aber wenn du natürlich bei einer Flächendienststelle bist, wo sowas nicht Alltag ist, so viel lernst du sonst in mehreren Jahren nicht, wie es du in einem Jahr lernst. Und damit, und diese Geschichte, Levin Böschke, war dann der Abschluss des Jahres, des Ausbildungsjahres, wie man sagen will. Also es war beeindruckend.
Man bringt heute das Attentat auf das Oktoberfest in München im September 1980 auch mit dem Doppelmord in Erlangen in Verbindung. Alex, was würdest du sagen? Gibt es da wirklich einen Zusammenhang?
Ja, den gibt es. Das Bindeglied ist die besagte Wehrsportgruppe aus Ermreuth. Dieser Gruppe schlossen sich vor allem junge Männer damals an, die ja etwas wankelmütig waren, beeinflussbar waren und die dem Anführer Hofmann nahezu bedingungslos folgten. Selbst bis in dieses paramilitärische Ausbildungslager im Libanon. Darunter waren auch Studenten, die mit dem rechtsradikalen Gedankengut liebäugelten. Und dazu zählten eben auch Uwe Behrendt, der Levin und Pöschke tötete. Und dieser Behrendt, der war Student. Der studierte in Erlangen, Ulm und Tübingen. Er studierte dort Theologie, Germanistik und Medizin. Und auch Gundolf Köhler, das ist der festgestellte Attentäter des Oktoberfest-Attentates ein paar Monate vor dem Doppelmord. Auch Gundolf Köhler gehörte dazu, er war ebenso Anhänger der Wehrsportgruppe. Er studierte Geologie in Tübingen. Köhler, wie gesagt, wird eben das Oktoberfest-Attentat in München zur Last gelegt. Bei der Explosion dieser Bombe am 26. September 1980 am Eingang zur Wiesn wurden 13 Personen getötet, 221 verletzt und 68 von ihnen wurden schwer verletzt. Köhler, der bei diesem Attentat selbst starb, gilt aber, wie Behrendt eben auch, als rechtsradikaler Einzeltäter.
Also, obwohl die beiden nachweislich eine Verbindung zur rechtsradikalen Wehrsportgruppe hatten.
Ja, genau. Eine Mittäterschaft oder die Anstiftung zum Mord, die konnte eben nicht belegt werden. Ein Beispiel. 1983 erhob die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Anklage. Nach staatsanwaltschaftlichen und polizeilichen Ermittlungen soll Behrendt die Morde an Levin und Pöschke im Auftrag des Wehrsportgruppenführers verübt haben. Die Anklage wurde zunächst aus Mangel an Beweisen nicht zur Verhandlung zugelassen. Dann aber legte die Staatsanwaltschaft Beschwerde ein und es kam dann doch zu einem Prozess gegen den Anführer. Das Ergebnis? Es kam zum Freispruch. Am 30. Juni 1986 stellte das Schwurgericht Nürnberg fest, dass Behrendt die Morde aus freien Stücken alleine geplant und durchgeführt hatte.
Bedeutet das, dass der Anführer dieser Wehrsportgruppe dann einfach freikam?
Nicht ganz. Er wurde dann 1984 wegen anderer Delikte vom Landgericht Nürnberg-Fürth zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. 1989 wurde er wegen guter Führung und günstiger Sozialprognose aus dem Gefängnis entlassen. Zwei Monate vor dem Doppelmord in Erlangen verstieg sich der damalige bayerische Innenminister Gerold Tandler aber zur folgender Ansicht. Ich zitiere da mal aus dem, was er gesagt hat, der Herr Tandler, übrigens ein CSU-Mann gewesen. Ich zitiere: Wer die Lage kennt, der weiß, dass es zwar einen Rechtsextremismus gibt, aber dass die eigentlichen großen Gefahren von Seiten des Linksextremismus kommen. Man soll nicht ein Schattenreich aufbauen über das hinaus, was existiert. Zitat Ende, das hat er gesagt. dass der Linksextremismus, der sich in den 60er und 70er und 80er Jahren in seiner ganzen Brutalität gezeigt hatte und seinerzeit eine Gefahr für Deutschland war, das stellt meines Erachtens niemand in Abrede. Doch Tandlers Worten schwingt eine politische Verharmlosung des Rechtsradikalismus mit. Der heutige Innenminister Bayerns, Joachim Herrmann, wir haben ihn vorhin schon gehört, wie Tandler, auch eben ein CSU-Politiker, sieht es mit Blick auf den Rechtsradikalismus etwas anders oder vielleicht sogar deutlich anders. Jetzt hören wir mal rein.
Ich habe ja kürzlich schon auch im Landtag erklärt, wenn man das heute nochmal betrachtet, dann muss man einfach auch in der politischen Dimension sehen, dass die Gefährlichkeit dieser Wehrsportgruppe Hoffmann hier damals in Bayern eindeutig unterschätzt worden ist. Das, denke ich, muss man heute einfach ganz nüchtern feststellen. Franz Josef Strauß als Ministerpräsident hat es damals für eine Spinnertruppe gehalten, die man als solche nicht besonders ernst nehmen müsse. Er hat damals das Verbot dieser Wehrsportgruppe Hoffmann im Frühjahr 1980 durch den Bundesinnenminister für völlig überzogen gehalten. Und da muss man einfach heute im Nachhinein betrachten, das war erstens gut, dass die verboten worden ist, aber offensichtlich noch nicht ausreichend. Und die Gefährlichkeit im Umfeld dieser Truppe ist auf jeden Fall damals unterschätzt worden.
Ja, Rechtsradikalismus gab es ja nicht nur in den 70er und 80er Jahren. Rechtsradikalismus zieht sich durch die gesamte bundesrepublikanische Geschichte. Und wir erinnern uns an die vor ein paar Jahren aufgedeckten NSU-Morde und alles, was danach kam. NSU ist ja ein starker Begriff und es zeigt die massive Bedrohung, die von Rechtsradikalismus ausgeht, auf Gesellschaft und Staat. Ich habe den Innenminister auch gefragt, ob es damals, also in den 80er Jahren unter der Wehrsportgruppe oder bei der Wehrsportgruppe, dieselbe Bedrohungslage war von rechts wie heute. Ob es da einen Unterschied gibt, wie er das einschätzt, das habe ich ihn gefragt und wir können mal reinhören, was er dazu gesagt hat.
Also insgesamt schätze ich die Gefährdung heute sogar eher höher ein, als sie damals war. Auch wenn wir feststellen müssen, dass natürlich von der Zahl der Toten her, das Oktoberfest-Attentat bis heute der größte Anschlag überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland war. Und dann dieser Doppelmord. Trotzdem sieht, was sich heute in diesem Bereich des Rechtsextremismus tut. Wir haben es wieder im Besonderen mit der Frage von Einzeltätern zu tun. Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten, der Anschlag auf die Synagoge in Halle, der Anschlag in Hanau. Wenn man heute sieht, wie wir quer durch ganz Deutschland hier solche Einzeltäter haben, Gefährder haben, es sehr wohl auch Verbote von Organisationen in den letzten Jahren gegeben hat, wir aber trotzdem erleben, wie viel da letztendlich unterwegs sind, was wir an Gewaltbereitschaft auch im Umfeld der sogenannten Reichsbürger erleben, was hier immer wieder zutage gefördert wird an illegalem Waffenbesitz und ähnliches mehr. Also die Gefahr ist insgesamt mindestens so groß wie damals. Ich würde sagen, eher größer.
Das waren also die Gedanken von dem bayerischen Innenminister Herrmann zum Rechtsextremismus. Vielen Dank, Alex, dass du dein Gespräch sowohl mit ihm als auch mit dem ehemaligen Ermittler Horst Hanschmann mit uns geteilt hast. Ja, wir sind damit auch schon wieder am Ende unserer Folge und mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer denkt daran, in etwa 2 Wochen ist Weihnachten und falls ihr noch ein Geschenk für einen True-Crime-Fan aus eurem Umfeld oder auch ein Geschenk für euch selber sucht, unser Magazin, unser Kriminalmagazin Abgründe ist weiterhin im Zeitungsshop erhältlich. Ich packe euch den Link dazu auch noch in die Shownotes. Und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Magazin. So, vielen Dank fürs Zuhören und noch eine tolle Zeit. Wir hören uns am ersten Weihnachtsfeiertag wieder, also am 25. Dezember in 2 Wochen. Und da erwartet euch eine besonders spannende Folge zur Loverboy-Masche. Bis dahin, macht's gut und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.